Ja, hallo, mein Name ist Basil Weber. Ich bin der Geschäftsführer und Gründer von Urban Games und es freut mich sehr, zum bei Insert Moin heute dabei zu sein.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de und das war natürlich Schweizerdeutsch, denn ich bin der Daniel und bei mir heute Morgen zum Entwicklerinterview zu Gast ist der Basil Weber von Urban Games. Aber die Schweizer Zuhörer haben das wahrscheinlich schon verstanden. Guten Morgen, Basil.
Guten Morgen.
Genau, du hast es selber schon gesagt. Du bist, ja, was bist du eigentlich genau? Bist du der Geschäftsführer, Chef, Gründer von Urban Games? Das musst du dann gleich nochmal genau erklären. Und ihr seid die Macher von Train Fever, einem Zug-Tycoon-Aufbausimulationsspiel, was wir in Folge 1117 schon mal besprochen haben. Da war der Benjamin Danneberg zu Gast. Und ja, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass man eben so im näheren Umfeld, also sprich Deutschland, Österreich, Schweiz oder sowas mal einen oder beziehungsweise einen deutschsprachigen Entwickler mal zu Gast hat, der dann auch einfach mal aus der Praxis erzählen kann, dann ist es immer ganz schön und dann packen wir diese Gelegenheit auch immer beim Schopfe. Deswegen aber da nur kurz nochmal der Hinweis, also vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn man erstmal über das Spiel Bescheid wissen möchte, sich vielleicht diese Folge 1117 vorher mal anzuhören. Wir setzen das jetzt, sagen wir mal, in gewisser Weise ein bisschen voraus, dass man das Spiel ein bisschen kennt, dass man weiß grob, um was es geht. So, und jetzt aber zu dir, Basil, stell doch einfach mal dich und deine Firma Urban Games mal in wenigen Worten vor.
Ja, wie bereits auf Dialekt gesagt, ich bin der Gründer und Geschäftsführer der Urban Games GmbH und ich bin 31 Jahre alt. Die Firma, das Büro ist in Schaffhausen, das ist im Norden der Schweiz, an der Grenze zu Deutschland. In Bezug auf Spiele, ich habe vor allem früher sehr oft gespielt, so im Alter von 10 bis 16 Jahren habe ich so ziemlich alles gespielt. Das war so zwischen 93 und Jahr 2000 so ungefähr. Und da war eben auch das Transport-Tycoon, kam da auf den Markt und das habe ich eigentlich am meisten gespielt von all den Spielen. Und insbesondere das Transport Tycoon hat mich so fasziniert, dass das dann die Motivation war. Ich habe eigentlich schon damals gewusst, dass ich dann selbst eines Tages Spieleentwickler werden möchte. Und da habe ich dann die ganze Ausbildung eigentlich alles darauf ausgerichtet. Und jetzt im 2013, also im letzten Jahr, haben wir es nun endlich geschafft, die Firma zu gründen und gerade eben ist Train Fever rausgekommen. Und ja, das ist eigentlich das Produkt der ganzen Reise.
Wie hast du denn deine Ausbildung darauf ausgerichtet? Weil diese ganzen Game Design Studiengänge und dass man das wirklich so, ich sag mal, seine Ausbildung darauf ausrichten kann, das gibt's ja noch gar nicht so lange. Was hast du da irgendwie dann für Bildungswege eingeschlagen? Weil ich kenne jetzt, weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber ich glaube, wenn man in Deutschland irgendwie zur Studienberatung oder zur Berufsberatung geht und sagt, ich möchte Game Designer werden, dann gucken die alle erstmal groß und sagen, ja, keine Ahnung, Informatik wahrscheinlich, würde ich mal empfehlen.
Ja, es gibt grob gesagt zwei Wege, dahin zu kommen. Der eine ist, wie du gesagt hast, über das Game Design Lehrgänge und Schulen. Da gibt es auch verschiedene Fachhochschulen, soviel ich weiß, die Game Design als Ausbildung anbieten. Und dann gibt es eben den anderen Weg, den technischen. Also da geht man über eine technische Universität. In meinem Fall war ich an der ETH Zürich und habe da Informatik und Computergrafik studiert. Und ja, je nachdem, was einem halt besser liegt, entweder das Technische oder das Kreative, entscheidet man sich eigentlich für einen Weg. Und die meisten machen den Kreativen, weil viele einfach da mehr begabt sind. Also es gibt wenig Leute, die halt gut in Mathematik sind. Und ja, der technische Weg ist aber eher der einfachere, weil es eben weniger Leute gibt. Da kommt man dann einfacher in die Game-Industrie rein.
Und das Urban Games, wie viele Leute sind das jetzt?
Ja, jetzt sind wir vier Leute, die festangestellt sind. Aber jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren werden wir voraussichtlich ausbauen. Da werden wir nachher 6 oder 7 Leute sein.
Was ja auch immer noch sehr, sehr überschaubar ist. Also wenn man sich da irgendwie mal andere Studios anschaut, wo man dann sagt, okay, da geht's in die Hunderte oder so, da seid ihr ja wirklich noch der Inbegriff des kleinen Indie-Teams, wo die Leute alle noch an einen Esstisch passen in der Mittagspause. Genau, du hast schon gesagt, du warst da an dieser Technischen Universität in der Schweiz, da habt ihr auch, wenn ich jetzt so eure Einträge auf der Webseite, die ich mir vorher angeschaut habe, so ein bisschen verstehe, daraus rekrutieren sich auch die Mitarbeiter von dem Studio. Also das heißt, ihr kommt alle so aus dieser, ich sag mal, akademischen Grafikdesign- und Computerdesign-Welt und habt euch da dann zusammengefunden für Urban Games, oder?
Das stimmt so nicht direkt. Also die Basis oder das Fundament der Firma ist ganz klar im technischen Bereich. Also insbesondere mein Bruder Urban ist auch dabei und er kommt halt auch aus dem technischen Bereich und wir haben zusammen die Firma gegründet. Und dann gibt es aber die weiteren 2 Mitarbeiter, die sind dann aus dem Kreativen, also kommen dann von der anderen Seite, oder? Beides muss natürlich, beides braucht es, nur Techniker, das geht nicht. Und auch nur Kreativleute geht auch nicht. Es braucht ja den Mix. Der Mix macht es schlussendlich aus.
Wie war denn die Reihenfolge? Also, du hast jetzt schon gesagt, du warst als Kind großer Fan von Transport Tycoon. War dein Traum quasi immer so ein Spiel wie Train Fever zu machen und dann wurde daraufhin das Studio gegründet oder habt ihr erstmal das Studio gegründet und habt dann euch zusammen hingesetzt und gebrainstormt, was wollen wir eigentlich für Spiele machen? Und dann kam eben die Idee, ja, lass uns doch mal so ein Zug-Tycoon-Spiel machen.
Nein, das Spiel war zuerst Train Fever. Als Hobbyprojekt gibt es das schon seit 2007, glaube ich. Also schon sehr lange. Und also vor allem mein Bruder Urban und ich, wir haben das eben schon seit 2007 als Hobbyprojekt neben Studium zu Beginn und dann neben anderen Jobs haben wir das gemacht. Und dann ging das immer weiter. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so jetzt ist der Prototyp des Spiels genug gut, dass wir das in eine Firma verpacken können. Und entscheidend ist natürlich die Finanzierung. Also man muss ja irgendwie das Geld auftreiben, dass man dann eine Firma, dass man professionell an einem Spieleprojekt arbeiten kann.
Das wäre nämlich genau meine nächste Frage gewesen, weil ich weiß gerade von deutschen Indie-Studios, also gibt es ja auch in München da irgendwie so ein paar kleine und wenn man mit denen mal spricht, die haben dann schon enorme Probleme, weil die halt sagen, ja, also wenn man eine Firma gründen will, dann muss man halt nach deutschem Recht irgendwie erstmal 10.000 Euro Kapital vorweisen, damit man die überhaupt erstmal als GmbH oder irgendwas Kleineres irgendwie anmelden kann. Und 10.000 Euro als Kapital erstmal quasi als Grundsockel hat man halt auch nicht so auf der hohen Kante, weil mit dem Geld möchte man ja eigentlich arbeiten und das möchte man nicht als Firmenkapital erstmal quasi hinterlegen. Ist in der Schweiz aber kein Problem, weil da haben alle einen eigenen Geldtresor, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Oder was? Also, wie war das bei euch, als ihr da am Anfang gestartet seid?
Das hast du nicht richtig verstanden. Nein, ja, das Stammkapital ist, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, bei uns heißt das Stammkapital, was du jetzt angesprochen hast.
Genau, ja, so dieses Geld, was man quasi hinterlegen muss
Ja.
als haftbares Kapital der Firma, ja.
Ja, das gibt es bei uns natürlich auch, aber das ist nicht das Entscheidende, weil die Kosten also die Löhne der Mitarbeiter, das ist das, was ins Geld geht. Weil man hat dann ein Team in unserem Fall ist 4 Leute, und die muss man bezahlen bei Train Fever waren es etwa 18 Monate. Und da kommen natürlich dafür braucht es das Geld. Und ja, die Schwierigkeit ist eben einfach dieses Geld aufzutreiben, weil das ist sehr, sehr schwierig, vor allem wenn man ein Erstlingswerk hat, also ein neues Team ist, weil dann sind alle Investoren halt mal sehr, sehr kritisch. Die denken, warum sollten jetzt die ein besseres Spiel machen als EA mit SimCity und so, oder? Vor allem die Investoren, die keine Ahnung von Games haben. Und das sind die meisten. Es ist sehr schwierig, die zu überzeugen. Und nochmal zurück zu deiner vorletzten Frage wegen der Reihenfolge, ob man auch die Firma zuerst gründen könnte und dann erst das Spiel. Also das ist, würde ich aber ausschließen. Ich sage jetzt mal, das ist eigentlich nicht möglich, eben weil du kannst kein Geld auftreiben, wenn du nicht schon einen sehr guten Prototyp vorliegen hast.
Du bestätigst genau was wir auch an anderer Stelle in einem Cast, in einem Interview schon mal auch so ähnlich irgendwie besprochen haben, dass einer der Entwickler gesagt hat, naja, das ist immer so ein Henne-Ei-Problem. Also man möchte eigentlich Geld haben, um einen Prototypen zu entwickeln. Und die Geldgeber, die potenziellen, sagen aber, ja, habt ihr nicht mal einen Prototyp, den ihr uns zeigen könnt? Und dann können wir entscheiden, ob und wie viel Geld ihr euch geben. Also das heißt, das ist immer so ein bisschen nach dem Motto, okay, was ist halt zuerst da? Man braucht Geld, um einen Prototypen zu entwickeln. Aber um an Geld zu kommen, muss man Prototypen oder irgendwas vorzeigen können. Und das ist halt immer so das Grundproblem, was ihr jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ja zumindest nicht in dieser krassen Form hattet, weil ihr ja schon dieses Hobbyprojekt vorweisen konntet und sagen konntet, ja okay, das haben wir bisher gemacht, so schaut das aus, hier ist möglicherweise sogar schon eine spielbare Alpha-Version und das wollen wir eben jetzt zur Marktreife bringen und dafür brauchen wir Geld.
Ja, das ist so, ja. Also ich würde sagen, es geht eigentlich nicht anders. Also wenn du noch keinen Namen hast, dann musst du den Prototyp zuerst machen und das erfordert halt viel Einsatz und auch Kosten. Also in unserem Fall, also ich habe zum Beispiel etwa 3 Jahre lang dann nur 60% sonst gearbeitet und in den 40% plus Wochenende plus Abend habe ich eben an Trainfever gearbeitet und das ist natürlich sehr teuer, wenn man das in Geld umrechnet und braucht sehr viel Motivation und ja, sonst geht es wahrscheinlich einfach nicht. Das braucht man einfach, wenn man selbstständig werden möchte in der Game Industry.
Absolut und man muss natürlich, wie du sagst, 60% arbeiten ist ja nicht nur die Zeit, sondern man muss natürlich auch 60 oder 40% Gehaltseinbußen hinnehmen und ich denke mal auch Privatleben leidet wahrscheinlich auch ganz schön drunter, wenn man jede freie Minute dann sein Spiel steckt. Auch wenn das ein Hobbyprojekt ist, ist ja trotzdem die Zeit dann einfach weg, die man möglicherweise für Familie, Freunde oder andere Freizeitaktivitäten nutzen könnte.
Definitiv, ja. Das ist so. Und ja, du gehst dann halt auch nicht mehr oft in die Ferien. Und ja, das muss man halt einfach durch. Also ich denke, das ist auch bei jedem Startup, bei jeder Firmengründung ist das ähnlich. Das ist nicht nur game-spezifisch, aber da muss man einfach ein paar Jahre alles geben.
Und ich glaube, man muss jetzt auch, wenn man dann ein Team anheuert, also andere Entwickler, was ihr dann auch gemacht habt, die müssen ja auch ein Stück weit bereit sein, dieses Risiko einzugehen, weil man wünscht es natürlich keiner neuen Firma, aber es kann halt auch passieren, dass das einfach nach einem Jahr in die Binsen gegangen ist und dann sagt man, ja, jetzt so nach dem Motto, dass das Startkapital ist weg, das Spiel hebt nicht so ab oder das Produkt, was wir haben, funktioniert nicht so, wie wir wollen und jetzt stehen wir alle wieder da und die Arbeit war im Prinzip erstmal umsonst. Da muss man schon auch irgendwie, ich sag mal, motivierte Mitarbeiter finden, die dieses Risiko mit eingehen wollen.
Ja, das muss allen klar sein. Ist ein Stück weit halt die Verantwortung des Geschäftsführers, dass man das allen klar macht. Aber ich denke, damit muss man einfach rechnen. Und ganz wichtig ist, dass im Team halt mindestens zwei Leute sind, die wirklich bereit sind, sehr viel zu arbeiten, auch am Wochenende, weil wenn es nur einer ist, der da wirklich dann 200% arbeitet, dann geht es auch nicht recht, weil man muss ja immer sich mit jemandem austauschen können. Dann ist das viel motivierender und geht einfacher. Ja.
Gut, aber dann kommen wir mal zu Trainfever. Also wir haben uns damals in dem Cast kurz auch drüber unterhalten, ob wir beziehungsweise der Benjamin Modelleisenbahner sind, ist jetzt auch so eine Frage, die ich jetzt an dich weiterleiten würde. Hat jemand von euch im Team oder sogar du selber irgendwie eine Modelleisenbahn? Also ist das auch was euch auch in der analogen Welt fasziniert?
Definitiv, das war mehr früher. Also als Kind hatten wir in der Familie viele Modelleisenbahnen gebaut. Und wirklich auch große, also nicht feste Anlagen, aber halt einfach, wo man aufbaut und dann baut man einen Monat da weiter und weiter und weiter und irgendwann sagen dann die Eltern, jetzt wird wieder aufgeräumt, so in dem Stil. Ja. Und bei unseren vielen Züge, die wir damals hatten, also Loks, zum Beispiel die Baureihe 103, so die berühmte deutsche Lok und das Schweizer Krokodil, die hatten wir da alle auch in der Modelleisenbahn, die sind jetzt heute auch im Spiel drin.
Also es ist schon auch so eine Form der Kindheitstraumerfüllung, dieses Spiel jetzt fertigzustellen.
Ja, die Wurzeln, wie ich vorher versucht habe zu erklären, die sind eigentlich in der Kindheit oder als Jugendlicher. Und heute würde ich immer noch gerne Modelleisenbahnen bauen oder auch vermehrt Computerspiele spielen, aber die Zeit fehlt einfach ein bisschen.
Was wir damals in dem Cast kritisiert haben, war, dass es so gut wie kein Tutorial geht. Also diese zwei Textfelder, die man da durchklicken kann, die wollten wir nicht so ganz gelten lassen. Ist es was ihr als Problem erkennt und was euch bewusst ist, oder sagt ihr explizit, nee, das Spiel soll sich wirklich an Leute richten, die diese Simulation wollen und die sich da wirklich auch über Stunden reinfummeln wollen? Also diese, ich sag mal, Anfängerzugänglichkeit ist uns gar nicht so wichtig, oder kommt möglicherweise sogar noch was Tutorial angeht?
Nein, wir sind uns diesem Problem vollständig bewusst. Ist klar, dass es nicht gut ist, dass wenn ein Tutorial fehlt, ein gutes. Der Einstieg ist sehr schwierig. Es ist für Leute, die nie andere Transportsimulationen gespielt haben, wie Transport Tycoon, City Motion und Railroad Tycoon und so weiter, die das nie gemacht haben, für die ist der Einstieg wirklich schwierig. Und das sind wir uns bewusst und das möchten wir verbessern. Es ist schlussendlich der Grund, warum es das nicht hat in der Release-Version des Spiels, ist ganz einfach, uns ist die Zeit ausgegangen. Also jeder Beta-Tester kann sich wahrscheinlich daran erinnern, dass damals in der Beta-Version hatte es im Hauptmenü des Spiels einen Eintrag Tutorials. Und den wollten wir diese Tutorials in den letzten 5 Tagen vor dem Release, wollten wir die implementieren. Weil Tutorials kann man ja erst machen, wenn alles andere fertig ist. Aber dann hatten wir noch so viele andere Probleme und Dinge, die wir noch erledigen mussten, dass wir dann die Tutorials streichen mussten. Und aus diesem Grund hat es im jetzigen Spiel nur dieses einfache Texthinweise, diese Mini-Tutorials im Startbildschirm. Aber ist uns vollständig bewusst.
Ist es dann was noch kommt? Weil wir haben auch in dem Cast damals, beziehungsweise der Benjamin, der natürlich euer Spiel auch irgendwie schon viel länger und viel ausführlicher verfolgt hat, der hat gesagt, ja, also man merkt schon, dass die immer noch weiter dran entwickeln. Es gibt immer wieder Patches und Updates und neue Funktionen. Also eine Funktion war zum Beispiel, dass man die Städtenamen umbenennen kann. Das gab es noch nicht in der Testversion, die er gespielt hat. Und dementsprechend hat er das auch ein bisschen kritisiert. Und dann habe ich gesagt, hey, das geht doch schon, das ist doch einfach nur ein Button. Und er so, ja, der kam dann aber erst ganz kurzfristig jetzt dann rein, kurz bevor wir den Cast aufgezeichnet haben. Also das heißt, und ich unterstelle dir jetzt mal und würde dann gerne deine Meinung dazu wissen, dass ihr da schon aktuell noch dran arbeitet und ihr das jetzt momentan eher so als, ich sag mal, ja, Baukasten, der jetzt schon spielbar, also Feature Complete quasi ist, aber das fertige Spiel ist es eigentlich noch nicht und auch nicht in euren Köpfen, sondern es wird da noch weitergehen.
Ja, das ist richtig. Also wir arbeiten jetzt immer noch mit dem gesamten Team an Verbesserungen von diesem Spiel. Und da kommt noch einiges. Also wir haben hier vor uns eine Liste mit etwa 50, 60, 70 Einträgen. Das sind alles Sachen, die wir noch verbessern möchten. Ein Punkt davon ist eben bessere Tutorials, also bessere Einführung. Vielleicht auch Tipps und Tricks irgendwo einblenden, dass man so einen besseren Zugang hat. Ja. Und da kommt noch viel. Ich kann aber nicht an dieser Stelle nicht jetzt garantieren, dass da wirklich noch ein ausführliches und hervorragendes Tutorial kommt. Das kann ich nicht, aber zumindest auf der Liste ist es und es ist gut möglich, dass wir das noch schaffen. Zum Beispiel gerade in wenigen Tagen werden wir zum Beispiel eine neue Version präsentieren, wo das Ganze einfach schneller und besser läuft. Also viele Leute haben Probleme, vor allem mit älteren Computern, dass es halt ruckelt und zu performance-lastig ist, das Spiel. Das ist eines der Hauptprobleme. Das wird sehr, sehr bald jetzt gelöst. Dann haben wir andere Verbesserungen, wie gerade diese Woche haben wir an einem Tag daran gearbeitet, dass die Signale eben rot und grün auch nicht nur logisch funktionieren, sondern auch anzeigen. Beziehungsweise die bei den alten Signalen, dass da die Animation dann passt. Und eine ganze Liste von solchen Verbesserungen ist noch in der Produktion.
Weil ihr das wollt? Also, oder weil im Grunde kann man sagen, ja, das Spiel ist ja jetzt draußen, gibt's jetzt auf Steam und nach uns die Sintflut so ungefähr, weil also woran das merkt man ja leider immer wieder bei anderen großen Spielen, also eher jetzt, ich sag mal, aus dem AAA-Bereich oder so, Battlefield, dass das Ding halt einfach rausgestellt wird und dann dauert's ewig, bis das irgendwie mal einigermaßen funktioniert. Und ihr könntet ja auch sagen, nö, wir machen uns jetzt gleich an Train Fever 2 und versuchen, dass die Fehler, die möglicherweise jetzt noch drin sind im jetzigen Programm und die Sachen, die fehlen, versuchen wir einfach im zweiten Anlauf besser hinzubekommen.
Ja, ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir das machen. Hauptgrund ist, wir sind überzeugt, und das ist auch die Meinung der allermeisten Spieler, dass das Spiel noch ein bisschen unfertig released wurde. Also es ist in einem guten Zustand und macht sehr viel Spaß, aber es fehlen noch ein paar kleine Dinge, die es noch viel besser machen. Und also seit Beginn des ganzen Projekts haben wir eigentlich immer auf die Community, auf die Spieler gehört und sehr, sehr viel gemacht, was die uns gesagt haben, weil meistens hat die Mehrheit die Community erreicht. Das ist auch eine Einstellung der ganzen Firma, dass wir einfach auf die Leute hören und das machen, was die Leute sagen. Und das andere ist, aber es ist nicht so, dass wir jetzt das nur aus gutem Willen und einfach machen, weil wir so auf die Leute hören, sondern auch finanziell kann es durchaus Sinn machen, wenn man eben das Spiel noch verbessert, weil also typische Vermarktung eines Computerspiels, das geht nicht einen Monat und dann ist das ganze Geld eingespielt, sondern das wird jetzt über die nächsten 1 bis 2 Jahre vermarktet und das lässt sich natürlich auch besser verkaufen, wenn das Spiel noch besser ist schlussendlich.
Ist das so ein Geheimnis, was ihr so für euch entdeckt habt, dieses, oder also ein Geheimnis ist es ja eigentlich nicht, das machen ja auch andere Entwickler, aber so dieses, hey, zeigt der Community, wir spielen mit offenen Karten, wir zeigen der Community, woran wir arbeiten, wir zeigen, dass wir auf ihre Vorschläge und Ideen eingehen, wir lassen sie eine Alpha spielen, wir lassen sie eine Beta spielen, wir geben den Leuten schon früh Zugang, dass man eben sagt, okay, klar, die Leute sehen dann eben, dass es einfach noch Fehler gibt, dass bestimmte Features und Funktionen noch nicht implementiert sind, aber das weiß man halt. Und dann sind die Leute im Umkehrschluss aber auch nicht so böse, in Anführungsstrichen, wenn das Spiel dann released wird, weil wir da einfach mit offeneren Karten gespielt haben, als ihnen jetzt lange quasi gar nichts zu zeigen und dann am Ende kaufen sie das fertige Spiel und stellen fest, es geht gar nichts.
Ja, ich denke, Geheimnis wäre übertrieben. Das ist eigentlich der Trend, wo die gesamte Spielindustrie hingeht, mit dem Indie-Trend und Crowdfunding, wo halt die Community viel mehr Mitsprache hat. Und aber ja, wir haben schon, wir machen es wahrscheinlich so, schon besonders offen. Also wir haben auch nicht, also wir hören wirklich auf alle Leute, jeder, der uns E-Mail schreibt, bekommt eine Antwort und so weiter. Und ja, wir haben nur positive Erfahrungen damit gemacht. Also wir haben eigentlich viel, also es gibt auch Leute, die sagen, das ist nicht gut, man sollte es anders machen und nicht so offen sein gegen außen, aber wir haben eigentlich nur Vorteile, wir sehen nur Vorteile dabei.
Du hast jetzt schon die Performance-Sache angesprochen. Ich vermute mal, dass diese Performance Probleme, auch wenn ich jetzt gar keine Extremprobleme festgestellt habe, muss ich sagen, wirklich auch an der Simulation hängen. Also dass wir, was wir im Cast damals dann auch angesprochen haben, war dieses, okay, da wird halt wirklich jeder Bürger simuliert und es werden auch keine irgendwie Fantasie, Passagiere irgendwo generiert und dann irgendwo irgendwelchen Fantasiezahlen, sondern du hast wirklich das Gefühl, okay, der wohnt halt in dem Haus und der fährt jeden Morgen hier mit dem Kutschding da zur Arbeit und dann geht er noch hier zum Freizeitangebot hin. Und diese ganzen Simulationen, die fressen wahrscheinlich extrem viel von der Hardwareleistung auch auf. Ist das was, wo ihr sagt, okay, das ist ein Kompromiss, den man eingehen muss, wenn man halt wirklich eine Simulation haben will, dann ja, kann man halt auch nicht tricksen, aber dann frisst es halt auch Hardware.
Mhm. Ja, also ist richtig, die Simulation, die ist sehr echt und da wird wirklich jeder Mensch richtig simuliert. Das braucht viel Hardware, also CPU-Zeit vor allem, um das zu berechnen. Und ja, ich denke, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Spielen. Also bei uns ist alles ziemlich real und da gibt es keine Vereinfachungen. Aber das müssen wir einfach noch besser. Man kann das noch besser implementieren, dass es eben auf mehreren Prozessoren, also mehrere Threads, ausgelagert wird. Und oder wie war nochmal genau die Frage dazu?
Nö, du hast die Frage eigentlich schon beantwortet, aber gleich die Anschlussfrage, warum ist denn das deiner Meinung nach, bekommen das kleinere Teams irgendwie besser hin, die Simulation? Also das ist mir irgendwie nicht ganz verständlich, warum ihr jetzt so eine Simulation hinbekommt. Banished war ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, was von einer einzelnen Person programmiert wurde und auch extrem gut diese ganze Simulation und auch die Wechselwirkung von verschiedenen Entscheidungen und Stellrädchen aufeinander simuliert und berechnet hat. Und man fragt sich doch dann als Entwicklungs- und Programmier-Noob, der ich nun mal bin, warum bekommt das ein Team wie EA mit nicht EA, sondern also bei SimCity, die richtig viel EA-Kohle im Hintergrund haben, die 100 Leute da sitzen haben, wieso bekommen die das nicht hin? Und ihr seid jetzt auch nur 4-5 Leute. Also.
Ja, das ist eine schwierige Frage, ich kann das nicht in Sicherheit beantworten. Aber ich denke, es ist nicht unbedingt so, dass das EA jetzt nicht hingekriegt hätte, wenn sie gewollt hätten, sondern vielmehr haben die wahrscheinlich die Prioritäten einfach anders gesetzt. Also für mich SimCity ist vor allem sehr stark im Bereich User Interface und Zugänglichkeit. Also die haben irgendwie 5 oder 10 Millionen Spieler und halt die sprechen die Breite an und nicht die Masse. Aber ein Spiel wie Train Fever ist mehr spezifisch und da sind einfach andere Prioritäten gesetzt worden.
Stimmt, ja, also User-Freundlichkeit und so besseres Feedback ist auch sowas, was ich mir in Train Fever selber noch irgendwie vorgestellt oder gewünscht hätte. Also ein Albtraumwort, also wo man nachts schweißgebadet aufwacht, wenn man Train Fever am Tag gespielt hat, ist ja dieses Kollision bei der Terrain-Angleichung. wirklich, wenn man Train Fever spielt, lernt man das zu hassen, weil man da teilweise nicht genau versteht, warum ein Bahnhof jetzt da nicht hinpasst oder warum kann ich jetzt das Gleis hier nicht ziehen, wenn die Straße da ist? Wo ist jetzt eigentlich das Problem? Und das sind halt so Sachen, wo das Spiel sicherlich im Hintergrund irgendwas berechnet, aber man versteht es nicht als Spieler. Also das heißt, das Feedback, das man als Spieler bekommt, ist irgendwie nicht ganz klar und nicht deutlich genug, als dass man dann irgendwie korrigieren könnte, dass man versteht, warum der Bahnhof jetzt da nicht hinpasst.
Ja, verstehe ich zu 100%. Und diese Probleme sind uns auch bekannt und können wir reproduzieren hier. Ist auf dieser To-Do-Liste, die ich vorher angesprochen habe, ziemlich weit oben, dass das verbessert wird.
Gut, also wie gesagt, seit einigen Wochen ist es jetzt draußen. Kannst du denn irgendwie was sagen, wie ihr bisher zufrieden seid mit Absatzzahlen, Feedback von Presse und von Community? Also so nach dem Motto, also ich weiß, Entwickler reden immer ganz gern ungern über wirkliche Zahlen, aber so, dass man sich so ungefähr vorstellen kann, wie geht's euch mit dem Spiel und wie zufrieden seid ihr mit dem Release?
Ja, auch hier sind wir sehr offen. Also wir alle insbesondere unsere Verlage, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, man soll keine Verkaufszahlen gegen außen geben und so weiter. Aber da halten wir eigentlich nicht viel davon. wir sehen keinen Vorteil, wenn man da so Geheimniskrämerei übt. Auf jeden Fall, das Spiel ist sehr gut gestartet, also wirklich deutlich besser, als was wir erwartet haben. Und wir haben es jetzt schon mehrere 10.000 Mal verkauft, sowohl über Steam als auch im Detailhandel. Also Deutschland, Österreich, Schweiz ist es momentan im Detailhandel als Boxversion verfügbar. Jetzt geht die ganze Vermarktung, weil es sehr gut gestartet ist, wird jetzt natürlich ausgeweitet, also vor allem im Detailhandel. Kommt jetzt zum Beispiel England dazu oder Frankreich, Ungarn ist es jetzt schon im Verkauf. Also es läuft sehr gut. Aber für uns bedeutet nicht, dass wir jetzt da sehr viel Geld damit machen würden, weil es ist, wie gesagt, unser erstes Spiel und da hatten wir Investoren, also finanziert wurde das Spiel ja über Crowdfunding oder besser gesagt Crowdinvesting. Das heißt, das Gesamtbudget des Spiels war etwa 350.000 Euro. Und das haben eigentlich Investoren bezahlt. Und diese Investoren, die bekommen nun von jedem Euro, den wir verdienen, bekommen die 50 Cent zurück, also genau die Hälfte. Mhm. Bezahlen wir eigentlich denen. Und die müssen natürlich jetzt alle auch ausbezahlt werden. Und ja, zusammengefasst läuft sehr, sehr gut. Im allerbesten Fall wird es reichen, dass wir einen Folgetitel, den es sehr wahrscheinlich geben wird, nicht klar bis jetzt, aber sieht alles nach aus, dass wir den im besten Fall mit dem Gewinn von TrainView eigentlich direkt finanzieren können. Das wäre das, wenn es weiterhin sehr, sehr gut läuft, dann wird das knapp möglich sein.
Das ist dann quasi der Idealfall, der Traumfall so ungefähr, dass der Gewinn reicht, um ein neues Spiel zu finanzieren. Und ihr habt natürlich auch jetzt wahrscheinlich den unschätzbaren Vorteil, dass ihr halt jetzt einfach gezeigt habt als Firma, was ihr eben vor TrainFever nicht habt, dass ihr ein Spiel liefern könnt, was funktioniert, was sich verkauft. Das ist ja auch immer irgendwie ein gutes Argument, mit dem man dann irgendwie gerne bei Investoren, Publishern und auch Presse ist da ja durchaus auch wichtig. Die sind ja jetzt eher auf euch oder werden eher auf euch aufmerksam, weil die sagen, ah, guck mal, das sind die Leute, die TrainFever gemacht haben. Bei einem Nachfolgetitel ist natürlich leichter, als wenn man sagt, so, ja, das ist ein unbekanntes Spiel von einem unbekannten Studio und weiß ich nicht, sind wir erstmal vorsichtig. Ne?
Ja, das ist so. Ja. Es ist alles viel einfacher jetzt für uns, insbesondere falls wir Geld auftreiben müssen, was wir eben eigentlich am liebsten gar nicht möchten. Falls wir das müssen, dann ist das viel, viel einfacher als mit dem ersten Spiel. Und der, was wir noch sagen, nochmal ganz kurz zurück zur Diskussion am Anfang, wo es um neue Gamefirmen ging. Also was ja das Klassische ist, dass einmal vielleicht der Verlag oder Publisher die Entwicklung bezahlt für das Spiel. Aber das möchte ich an dieser Stelle mal noch ganz klar sagen, dass das nicht zu empfehlen ist, weil wenn ein Publisher das Ganze finanziert, dann wird auch der den ganzen Gewinn kassieren am Schluss und der bestimmt, wie das Spiel aussieht und so weiter. Also das ist eigentlich der veraltete Weg, den man möglichst nicht mehr gehen sollte. Also kein Geld von Publisher nehmen.
Okay, ein Manifest gegen die Publisher-Finanzierung. Aber gut,
nicht gegen unsere. Unsere sind natürlich hervorragend. Ja, natürlich.
aber gut, aber ein Publisher hat ja schon auch Vorteile, weil er eben, er macht Pressearbeit, er macht Marketing. Also ja, er sorgt zum Beispiel dafür, dass ihr auf Steam landet. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Du hast gesagt, also wir haben das Spiel im Laden. Wir haben das Spiel, ihr verkauft es auch auf der eigenen Webseite, über einen eigenen Shop quasi, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder kriegt man da auch nur einen Steam-Key?
Da bekommen auch nur Steam-Key. Wir verkaufen es dann auch über Humble Widget.
Ah, okay.
Ein anderer Weg einfach.
Ja, aber im Endeffekt landet man immer bei Steam. Also ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da auf Steam ist, weil es halt schon einfach de facto
Definitiv ohne Steam geht es nicht. Das ist ja. Steam. Wir verkaufen Im Online-Bereich etwa 90% auf Steam, also ohne Steam wäre es schlicht nicht möglich, das zu verkaufen, weil einfach so viele Leute auf der Steam-Frontpage sind, soviel ich weiß, pro Tag mehr als 5 Millionen Leute schauen da drauf. Und die haben aus diesem Grund eine so große Macht und so großen Marktanteil, dass es geht heute, ist nicht möglich ohne Steam. Für ein kleines Spiel.
Jetzt, es war mir jetzt nicht ganz klar, aber ich unterstelle es jetzt mal, dass wahrscheinlich das Nachfolgeprojekt, was du schon angesprochen hast, wieder in die gleiche Richtung gehen wird. Also auch wieder irgendwie Zug oder irgendwie sowas. Weißt du oder ist das vielleicht auch irgendwas, was ihr sagt, ja, okay, wenn jetzt das Geld reicht vom Gewinn und wir auch wirklich finanziell da wirklich im zweiten Teil auch etwas mehr aus dem Vollen schöpfen können, dann sind mehr Lizenzen zum Beispiel auch drin, also dass man sagt, okay, dann können wir halt wirklich vielleicht mal einen ICE-Zug offiziell lizenzieren und bestimmte Züge aus den 80ern und hinzufügen, weil wir eben auch wissen, dass das den Leuten halt auch wichtig ist. Also das, ich meine, das ist ja nicht umsonst so, dass halt irgendwie bei FIFA, mir ist es dann halt auch irgendwie wichtiger, dass da halt wirklich die aktuellen Kader und Spieler drin sind, dass die Lizenzen passen. Und das ist jetzt, glaube ich, bei einem Modellbahnspiel oder bei einem Zugsimulationsspiel, wo man ja schon auch immer dieses Modellbahn-Flair haben will, da freut man sich dann halt natürlich schon mehr, wenn man dann auch echte Züge, die es in dieser Form so gibt, drin hat. Oder eine größere Auswahl.
Definitiv, ja, das sollte mir möglich sein. Ist übrigens nicht so wahnsinnig teuer. Also die Lizenzen, wenn man jetzt den IC dann lizenzieren möchte, dann läuft das, soviel ich weiß, meine Information, so dass man dann entweder alle DB-Loks auf einmal lizenziert. Und das kostet dann ein paar Prozent von den Einnahmen, also bis zu 5%, das ist so die Größenordnung, die man dann einfach abgeben muss, als Entwickler. Aber es ist durchaus eine Option, dass man das bei einem Folgeprojekt, machen würde.
Okay, gut. Also wir sind gespannt, was da sowohl bei Trainfever noch passiert, als auch wie es danach weitergeht. Und ich wünsche euch viel Erfolg auch bei eurer Expansion, die du ja schon angesprochen hast. Also wer da talentiert ist, der darf sich da bei euch bewerben. Behaupte ich jetzt einfach mal für euch. Und wer in der Schweiz arbeiten möchte. Ja, also wie gesagt, ich war sehr angetan von dem Spiel, weil sich tatsächlich, weil man irgendwie merkt, dass da sehr viel Herzblut reingegangen ist und man merkt, dass es hier und da vielleicht noch irgendwie Baustellen gibt, an denen man was verbessern kann, aber trotzdem eine sehr, sehr eindrucksvolle Leistung, muss ich auch einfach mal sagen, dass man halt mit vier, fünf Leuten so ein Spiel dann irgendwie zu Ende bringt, wenn man im Hinterkopf hat, dass woanders, was wir schon angesprochen haben, irgendwie hunderte Leute sitzen und da klappt's nicht so gut. Deswegen also da größten Respekt für diese Leistung. Und super, dann danke ich dir für das Interview. Immer sehr, sehr spannend, mal zu hören, was Entwickler aus der Praxis erzählen. Und man merkt eigentlich immer, es geht leider immer um das liebe Geld, weil in jedem Entwicklerinterview landet man früher oder später bei der Frage, wie finanziert man das? Pro oder Contra Publisher, selber Investoren von außerhalb und braucht man erst Geld? Braucht man erst einen Prototypen? Womit muss man anfangen? Und leider geht es immer ums Geld. Das
So ist es,
ist
ja. Aber
schade.
die Hoffnung ist immer, dass irgendwann das ein so gutes Spiel bringt, dass man dann ab dann eben nicht mehr
Auf
aufs
Geld
Geld
angewiesen
schauen
ist.
muss.
Ja.
Das ist vielleicht ein guter Schluss.
Ja. Genau, dann lassen wir es einfach so als Schlusswort sehen. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg weiterhin.
Wünsche ich dir auch. Danke vielmals.
Ciao.
Tschüss.